So, ich hoffe, ihr habt alle eure Bibeln dabei. Schlagt gerne auf in 2. Mose 12, Vers 29 bis 33. Ich lese uns zu Beginn die Stelle vor, das Wort Gottes. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharaos, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker war, und alle Erstgeburt des Viehs. Und der Pharao stand in der Nacht auf, er und alle seine Knechte und alle Ägypter. Und es entstand ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, worin nicht ein Toter war. Und er rief Mose und Aaron in der Nacht und sprach: Macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Kinder Israel, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr geredet habt. Auch euer Kleinvieh und eure Rinder nehmt mit, so wie ihr geredet habt, und geht hin und segnet mich auch. Und die Ägypter drängten das Volk, um sie schnell aus dem Land ziehen zu lassen, denn sie sagten: Wir sind alle des Todes. Ja, unsere Stelle für heute. Und das Thema ist der Engel des Todes. Mir gefällt der Titel nicht so ganz. Ich habe die Predigt genannt: Ägypten, die Rache ist mein. Jetzt war es also soweit. Die Zeit für den finalen Schlag war gekommen. 9 Plagen wurden schon vorausgesendet. 9 Grauen wurden erduldet. Aber immer noch gab es keine nennenswerten Fortschritte bei dem gewagten Vorhaben von Moses, das Volk aus Ägypten zu führen. Ein- oder zweimal hatte der Pharao leicht gewankt, machte Anzeichen, sich unterordnen zu wollen, unter die Hand Gottes, sogar seine Schuld einzugestehen. Aber jedes Mal war er wieder in sein altes Muster zurückgefallen. Nun sollte daher die letzte Plage kommen. Der eigene Sohn des Pharaos, zusammen mit allen anderen männlichen Erstgeborenen Ägyptens, sollten mit dem Tod geschlagen werden. Wer von euch kennt den Film Der Prinz von Ägypten? Mal Hände hoch. Fast alle. Gucken wir uns zur Einstimmung doch mal an, wie diese beeindruckende Szene in diesem wunderbaren Film dargestellt wird. Ich bin ja begeistert, dass wir diese Themenserie durchnehmen. 10 Menschen, die Gott getötet hat. Es ist provokativ. Gerade aber deswegen, weil diese Stellen in der Schrift, von denen wir in der Serie reden werden, unter anderem, so falsch verstanden, eines der größten Argumente für Atheisten und andere Gegner unseres Glaubens sind, um unseren Herrn falsch darzustellen, anzufeinden und ihnen einen Grund zu liefern, um ihm nicht zu folgen oder ihm zu gehorchen. Richard Dawkins, einer der bekanntesten Atheisten unserer Zeit, der wahrscheinlich noch öfter in dieser Serie zitiert werden wird, hat Lukas ihn nicht erwähnt letztes Mal auch? Ich hoffe auch nicht dieses Zitat. Aber er beschreibt den Gott im ersten Teil der Bibel mit den Worten, und ich hoffe auch nicht, dass das jetzt Gotteslästerung ist, das hier vorzulesen, aber wir wissen alle, dass er von einem falsch verstandenen Gott spricht. Zitat: Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Eifersüchtig und auch noch stolz drauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, Kinder- und Völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch, böshafter Tyrann. Gott hab Gnade über Richard Dawkins. Ja, in dieser Geschichte der Bibel, der 10. Plage über Ägypten, sterben wirklich Kinder. Wenn man es mal nachguckt, ziemlich viele Kinder. Nach konservativen Schätzungen um die 375.000 an der Zahl, möglicherweise sogar 500.000 oder mehr. In einem Moment. Man hört schon den Aufschrei der Ungläubigen und der Atheisten, dass das ja wohl nicht sein kann. Gott begeht schon wieder Völkermord. Und das an Kindern. Solch einen Gott würden sie ja niemals anbeten wollen. Aber wollen wir uns doch mal angucken, wer den eigentlichen Völkermord begangen hat. Andere Christen zum Beispiel versuchen wiederum, Gottes Wirken darin abzuschwächen. Es war ja eigentlich der Todesengel, der Sensenmann, wenn man so will, der Teufel selbst. Gott hatte damit nichts zu tun. Aber gucken wir uns doch mal am Anfang an, wer hier eigentlich am Handeln ist. Ich will zuerst besprechen, wer hier eingreift. Als zweites, wer denn gerichtet wird und wer nicht gerichtet wird und warum. Und drittens, was ist der Zweck des Ganzen? Warum dieses Gericht? Gucken wir uns an, wer hier am Handeln ist. Das Vorübergehen in Ägypten, wie es genannt wird, oder das Pascha. Es wird tatsächlich am häufigsten Gott selbst zugeschrieben, wenn man sich die biblischen Stellen mal anguckt. Und zu Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägypten an. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. So spricht der Herr. Um Mitternacht will ich durch Ägypten gehen. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh. Ich bin der Herr. Oder? Denn als der Pharao hartnäckig war und uns nicht ziehen ließ, erschlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland. Gott als primäre Ursache wie er hier dargestellt wird in diesen Versen. Und das bedeutet, Gott handelt direkt, er ist die erste Ursache, die primäre, schließt jedoch andere Ursachen nicht aus. Zum Beispiel die als Mittler tätig sind zwischen Gott und dem, was passiert. Zum Beispiel Engel oder auch natürliche Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Krankheiten. Das sind dann die sekundären Ursachen. Es gibt nämlich einige Stellen in der Schrift, die dieser Plage etwas Mehrdeutigkeit zusprechen. Wie zum Beispiel diese hier. In 2. Mose 12, 23. Kurz vor der Passage, die wir lesen. Und da steht beides drin, pass mal auf. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird am Türsturz und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Hier wird vor diesem Verderber plötzlich gesprochen. Das Wort an dieser Stelle, Schachath, auf Hebräisch, heißt zerstören, ruinieren. Man könnte es auch prinzipiell so verstehen, dass er sagt, er wird der Zerstörung oder der Pest, der Plage, nicht erlauben, bei euch einzudringen und euch zu schlagen. Man könnte es so verstehen, aber gleichzeitig gibt es dann noch andere Stellen in der Schrift, die auch noch von anderen Ursachen in dieser Nacht reden. Zum Beispiel in dem Psalm, wusstet ihr das? Psalm 78, Vers 49. Es wird hier über die ganzen Taten, Ereignisse und Wunder in Ägypten gesprochen. Er ließ seine Zornesglut gegen sie los, Wut und Grimm und Drangsal, eine Schar von Unglücksengeln. Oder wusstet ihr auch, dass im Hebräerbrief von genau dieser Nacht geredet wird? Hebräer 11, 28. Durch Glauben hat er das Pascha gefeiert und die Besprengung des Blutes, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antaste. Also hier wird der Verderber wiederholt. Man kann es also nicht ganz von der Hand weisen. Aber auch im Falle eines speziellen Engels, Unglücksengels oder mehrerer anderer Engel, gibt es hier keinen Widerspruch. Es geschieht letztendlich dennoch durch persönliche Handlung und Absicht und Anweisung Gottes. Wer war es letztendlich genau, der da durch die Straßen der Städte Ägyptens ging und für den Tod der Erstgeborenen sorgte? Wenn die Schrift sagt, dass es Jahwe selbst war, der Herr, dann können wir gar nicht falsch liegen, wenn wir annehmen, dass Jesus selbst dabei anwesend war. Der Sohn. Und seid gewiss, er stimmte all dem mit ganzem Herzen zu. Fragt euch da. Aber was ist das für ein Gericht, das dann hier passiert? Das ist doch so schrecklich und grausam. Und wieso stimmt Jesus dem zu? Wieso werden die einen gerichtet, die anderen nicht? Die Tötung der erstgeborenen Söhne eines ganzen Landes scheint auf den ersten Blick sehr extrem. Und außerhalb des Kontexts gesehen ist es das auch. Also hier wieder. Kontext ist King. Unser Motto der ganzen Serie und auch unserer Jugend. Hoffe ich, dass es das bleibt. Man muss nämlich auch bedenken, dass das, was hier geschieht, nicht einfach ein sinnloser Wutanfall oder Gewaltausbruch von Gott ist. Er sagte nämlich von Anfang an, dass er dies tun würde, wenn der Pharao sich weigert. Und das heißt nicht, falls der Pharao sich weigert, sondern er wird es tun, wenn der Pharao sich weigert, Gottes eigenen Sohn ziehen zu lassen. Sobald er sich weigert, seinen eigenen Sohn ziehen zu lassen. Diese Stelle, und es geschieht schon einige Kapitel vorher, in 2. Mose 4, 21 bis 23. Und der Herr sprach zu Mose, sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, und das ist, als er am Dornbusch ist, auf dem Berg Gottes, als er ihn zum ersten Mal begegnet, dass du all die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein eingeborener Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten." Das ist die einzige Sache, die er androht, wenn Mose wieder nach Ägypten kommt. Und Gott ist so gnädig und lässt davor noch 9 andere Dinge geschehen, in aufsteigender Härte, um dem Pharao eine Chance zu geben, einzugestehen, dass er Gott gehorchen muss. Aber jetzt kommt es letztendlich zur letzten aller Plagen, weil der Pharao sich immer wieder verhärtet hat. Die Plage, die als erstes angekündigt wurde. Zur seltsamsten Stunde, um Mitternacht, als es am stillsten war, in der tiefsten Dunkelheit. Man mag sich kaum vorstellen, wie groß der Schrecken und der Horror für die Ägypter gewesen sein muss. Und es ist vielleicht noch schwieriger, es zu beschreiben. Die Verwirrung, das Grauen der Leute, die plötzlich aus dem tiefen Schlaf hochfahren und in Dunkelheit gehüllt sind. Niemand konnte seinen Nachbarn helfen, als das Stöhnen der Sterbenden und die wilden Schreie der Klagenden rundherum zunahmen. Die Hoffnung jeder Familie zerstört mit einem Schlag. Das Wertvollste ihres Besitzes, der Erbe der Familie. So schrecklich es auch gewesen sein muss, so sieht göttliche Gerechtigkeit und Rache aus. Zuallererst natürlich gegen den Pharao selbst, der sich trunken mit Stolz und Eigensinn Gott von Mal zu Mal widersetzt hatte. Er stellte sich damit hochmütig gegen Gottes ausdrücklichen Willen, sein auserwähltes Volk ziehen zu lassen. Ja, er hielt sich sogar selbst für die Inkarnation eines Gottes, so wie es in der Religion der Ägypter damals üblich war. Und als ob dieser direkte Affront gegen Gott nicht reichen würde, hatten die Ägypter nicht 80 Jahre lang die männlichen Erstgeborenen der Hebräer in den Nil geworfen und sie als Sklavenhalter in schwerer Treibarbeit unterdrückt? Das kam nämlich zuerst. Jetzt waren ihre eigenen Erstgeborenen an der Reihe, um dem todbringenden Engel Gottes ausgeliefert zu werden. Wie heißt es doch in den Sprüchen? Wer die Frommen verführt auf einem bösen Weg, wird selbst in seine Grube fallen. Das ist kein Karma, sondern es gibt da doch einen Gott, der richtet auf Erden. Wir sehen auch, dass er beim Richten keinen Unterschied macht. Denn das Gericht wird gleichermaßen ausgeführt am Erstgeborenen des Pharaos, der auf dem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker war. Oder des Bäckermeisters, oder des Tempelpriesters, oder des Salbenmischers. Gott hat kein Ansehen der Person. Das Gericht trifft hohe sowie auch niedrige. Aber möchte man sagen, Gott, was machst du? Das sind doch Kinder. Sie waren unschuldig. Darf Gott sowas? Und ich glaube, das ist die Frage, die hier am meisten relevant ist, wenn man das verteidigen möchte vor Leuten. Darf Gott sowas überhaupt? Und wenn wir die Frage beantworten wollen, müssen wir zuallererst vor Augen halten, alle Dinge wurden von ihm und durch ihn und für ihn geschaffen. Sie gehören ihm. Alle Dinge gehören ihm. Und er verfährt mit ihnen, wie er möchte. Das steht so wundervoll in Daniel, im Buch Daniel geschrieben. Da spricht Nebukadnezar: Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf der Erde wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte: Was machst du? Dazu sagt Gott auch noch über sich selbst, als er Mose begegnet: Er lässt keineswegs ungestraft, sondern such die Schuld der Väter an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied heim. Und wir haben auch mehrere Beispiele in der Bibel, in denen Gott seine Heiligkeit und sein Gericht auch gegenüber dem Leben von Kindern offenbart. Da denkt man zum Beispiel an die 42 Kinder, die von Bären zerrissen wurden, weil sie den Propheten Elisha verspotteten. Oder auch Davids erstes Kind mit Bathsheba, welches der Herr mit Krankheit schlug und sterben ließ. Ja, wenn Gottes Langmut und sein Ausharren am Ende sind und du der heiligen und gerechten Gegenwart und seinem verzehrenden Feuer schutzlos ausgeliefert bist, dann zählt nur eine Frage. Wie verfährt ein heiliger Gott mit unheiligen, bösen und schuldbeladenen Kreaturen? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Er zahlt nur heim, was sie schon längst verdienen. Aber was macht Gott hier noch mitten in diesem gewaltigen Ereignis, welches so grauenhaft erscheint auf den ersten Blick? Schließlich heißt es doch in dem Psalm: Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Den, der große Wunder tut, ihn allein. Den, der mit Weisheit den Himmel schuf, denn seine Gnade währt ewig. Den, der große Lichter am Himmel erschuf, denn seine Gnade währt ewig. Und dann geht es immer so weiter, ihr kennt den Psalm vielleicht. Und dann kommt: Den, der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen, denn seine Gnade währt ewig. Das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Was geht hier genau vor sich? Was hier zur selben Zeit passiert ist, dass Gott sein Volk, die Erstgeborenen seines Volkes, inmitten von Totschlag vor Schaden bewahrt. Und er gibt ihnen genaue Anweisungen, an die sie sich zu halten haben. Jede Familie schlachte ein Lamm, welches sie grillen sollen über dem offenen Feuer, nicht im Wasser kochen, und mit seinem Blut die Türpfosten bestreichen. Wer das tut, wird verschont bleiben. Ja, er sagt sogar: Und es wird ein großes Geschrei sein in ganz Ägyptenland. Er sagt alles voraus. Wie nie zuvor gewesen ist, noch werden wird. Und jetzt: Aber gegen die Israeliten soll nicht einmal ein Hund mucken. Schöne Übersetzung von Luther, 2017. Aber das heißt, die Ägypter werden mit Tod geschlagen, aber den Israeliten soll nicht mal ein Haar gekrümmt werden. Nicht mal ein Hund soll gegen sie knurren. Und weder gegen Mensch noch Vieh, auf das ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen Ägypten und Israel. Warum? Sind sie nicht genauso Sünder? Ja, sie sind sogar noch niedriger als die Ägypter. Sie sind Sklaven. Aber er hat sich ihnen zugewandt. Gott hat sich den Israeliten zugewandt mit seiner auserwählenden Liebe aus Gnade. Und wisst ihr, was das heißt, aus Gnade? Es ist nicht verdient. Es ist nicht verdient. Ja, die Israeliten sind wirklich genauso wie die Ägypter. Es gibt eigentlich keinen Grund in den Israeliten selbst, warum Gott sie verschonen sollte, warum er an ihrer Tür vorbeigehen sollte, warum er nicht alle mit dem Tod schlagen sollte. Aber er verschont sie, er gibt ihnen Anweisungen, wie sie sich zu verhalten haben. Und wenn sie ihm glauben, werden sie verschont. Wenn sie tun, was er sagt, werden sie verschont. Und nur so ist es, wie sie mit Jubel singen können: Er tut große Wunder. Er schlug die Erstgeborenen und befreite uns damit aus Ägypten. Seine Gnade währt ewiglich. Warum? Weil er uns dabei verschont hat. Sie preisen die Gnade, die unverdiente Gnade. Und jetzt wollen wir fragen: Was ist der Zweck des Ganzen? Warum macht er das überhaupt? Warum macht er das so? Warum führt er die Israeliten erst nach Ägypten über diesen komplizierten Weg, dass Josef gefangen genommen wird und dann kommt er nach Ägypten, dann kommen seine Brüder, dann bringen sie die Familie mit und dann leben sie dort 400 Jahre lang und dann endet alles damit, dass sie unterworfen werden von einem bösen Pharao und dann kommt Gott und erscheint einem von ihnen und führt sie heraus und das mit einem Knall, mit mehr als einem Knall. Aber wozu führt das Ganze dann? Wozu? Also es geht jetzt auch um das letzte Gericht, weil das ist der Höhepunkt. Das ist der Höhepunkt der ganzen Plagen. Die Plagen davor waren eigentlich nur Vorgeplänkel. So schrecklich die auch waren für das Volk, die letzte Plage war die schlimmste. In jedem Haus gab es einen Toten. Und jeder war davon betroffen. Und die Auswirkungen davon waren immens. Und auch im Pharao, auch der Pharao wurde nicht verschont. Und dann entsteht ein Geschrei in Ägypten, heißt es. Und kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und dann merkt der Pharao, er muss jetzt handeln. Einmal auch, weil er sicher selbst erschüttert ist und einfach sagt, geht einfach nur noch. Aber die ganzen Ägypter sind sozusagen auch in Aufruhr und drängen sozusagen darauf, dass die Israeliten abhauen sollen, sie sollen ausziehen, sie sollen weg von hier. Wir sind des Todes. Also bleibt dem Pharao gar nichts übrig, als auch das zu tun, weil sonst hat er ein Volk gegen sich, sein eigenes Volk gegen sich. Alle wünschen, dass diese Israeliten endlich abhauen. Und das gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, bis zu diesem Zeitpunkt. Also, der Pharao ist dadurch am Ende seines Widerstands angelangt. Er ist erniedrigt, gebrochen, resignierend. Er hat ein aufgebrachtes Ägypten vor sich und er muss sich jetzt beugen. Er lässt sie ziehen, damit sie den wahren Gott anbeten können, den einzigen, der wirkliche Macht hat. Und Gott gibt uns zum einen auch wieder einen Hinweis darauf, was sein Zweck war in diesem Gericht. Denn es steht im Text vorher, damit er Gericht üben wird an allen Göttern Ägyptens. Durch die Demonstration seiner Macht in all diesen 10 Plagen, vor allem der letzten, bewies er eigentlich seine Überlegenheit und Herrlichkeit über alle Götter, über alle falschen Götter Ägyptens. Sie hatten keine Macht, die Ägypter vor all diesen Schrecknissen zu bewahren. Und sie konnten sie auch letztendlich nicht bewahren davor, ihre erstgeborenen Kinder zu verlieren, alle gleichzeitig auf einen Schlag. Und die Götter Ägyptens standen machtlos daneben. Sie schauten machtlos vom Himmel herab und ließen es einfach geschehen. Gerade, und das ist jetzt ein interessantes Beispiel, das ich nenne, gerade die Göttin Isis muss eines der Hauptziele dieser letzten und schrecklichsten Plage gewesen sein. Ich schließe nicht aus, dass auch andere Götter da drunter fallen unter diese Plage, die durch diese Plage absolut gedemütigt werden. Aber gerade sie, Isis, galt für die Ägypter als Spenderin und Beschützerin des Lebens. Und wenn das so war, was sollten die Ägypter jetzt denken, nachdem jeder von ihnen seinen wertvollsten Sohn verloren hatte? Ganz zu schweigen davon, dass bei all den Leichen eine anständige Mumifizierung, die so wichtig war für die Ägypter, kaum korrekt ablaufen konnte. Was wiederum die Götter erniedrigte, die mit Mumifizierung in Verbindung standen, wie zum Beispiel Anubis. Gott stellt hier also ihre Götzen als völlig machtlos dar. Ja, leer, sinnlos. Er beweist hier seine völlige Souveränität über Leben und Tod. Er allein hat die Macht, es zu geben und es zu nehmen, wann immer er es für richtig hält. Also merken die Ägypter jetzt endlich, wenn auch nur vorübergehend, dass sie trotz all der Anbetung und Verehrung von Katzen, Krokodilen und Käfern des Todes sind. Gott selbst verrät uns außerdem noch mehr über den Zweck, wieso er den Pharao überhaupt so lange gegen die Israeliten gestellt hat. Und das lesen wir in Römer 9. Da sagt er nämlich, dazu habe ich den Pharao überhaupt dorthin gesetzt, um meine Macht zu zeigen und damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Was für ein erschaudernder und gewaltiger Einblick hier in Gottes Wirken. Er gibt uns den selbst, er gibt uns so einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Er ist Jahwe, der Herr, treu und wahr, der das Angedrohte mit Gewissheit ausführt. Und alle werden wissen, dass er allein Jahwe ist und dass es keinen Gott neben ihm gibt. Das ist das, was Gott damit sagen möchte, mit dieser Aussage. Und was er zeigen wollte mit all diesem Werk. Und genauso wird es auch am letzten Tag sein, wenn Gottes Sohn, Gottes Erstgeborener und Einziger, in dieser schrecklichen Stunde wiederkommt und die Menschen auf der Erde heimsuchen wird. Und so wie Gott auch das Gericht über Ägypten und den Pharao fest beschlossen hatte, genauso ist das Gericht über diese Welt und den Bösen in der Welt unausweichlich. Große Könige, Reiche, Arme werden dann alle gleichermaßen vor dem großen Richter stehen, der kommt. Die Stolzen werden gebrochen werden, die Selbstgerechten werden einsehen. Die egoistische Welt der Menschen wird offengelegt werden vor dem hellen Lichtglanz der Offenbarung der Herrlichkeit Jesu Christi. Und alles, was nicht zu ihm gehört, wird geschlagen werden. Es wird verbrannt werden. Und dann zählt, ob du dich nach Gottes Wegen gerichtet hast. Denn er wird sich niemals nach deinen Wegen richten. Wenn du auch nur eine Sache hiervon mitnimmst, dann lass es diese sein. Dass Gottes Wort am Ende stehen wird und deines nicht. Lass Gott wahrhaftig sein und jeden Mensch ein Lügner. Es heißt, Gott wird Recht behalten, wenn man mit ihm streitet. Und auch wenn du meinst, weiter deinen Kopf durchzusetzen, Gott wird am Ende siegen. Das heißt, du erreichst tatsächlich nichts dadurch, wenn du mit ihm streitest. Wenn du dein Gehorsam immer wieder aufs Neue hinauszögerst, bis zum Schluss. Sondern am Ende zählt nur, ob über deiner Tür das Blut eines Lammes aufgebracht ist. Durch den Büschelpinsel des Glaubens oder nicht. Gott gibt vor, auf welche Weise er dich rettet. Und er hat es verordnet durch Glauben an das unbefleckte Lamm, das vollkommene Lamm, Jesus Christus. Das ist letztendlich das Symbol, auf das dieses Pascha-Opfer hindeutete. Und das ist die gewaltigste Sache, die Gott mit dieser Plage zeigen wollte. Er wollte hinweisen auf seinen einzigen, eingeborenen Sohn, den er einmal schicken würde, auf dieselbe Weise, wie er damals die Israeliten bewahrt hat vor dem Totschlag, vor dem Gericht. Und auf dieselbe Weise wie die Israeliten sollen wir gehorsam sein, sollen wir tun, was er sagt, sollen wir seine Rettung annehmen und uns bewahren lassen vor dem kommenden Gericht, vor der kommenden Zerstörung. Und dieser Schutz, diese Zuflucht ist zu finden in Jesus Christus. Dem Blut, das er vergossen hat am Kreuz. Diesem großen Ereignis in der Geschichte, auf das alles, all das hindeutet, all Gottes Wirken führt darauf zurück. Also, frag dich, stehst du noch eher auf der Seite dieser Welt? Dieses alten, zerfallenden Systems, das dem Untergang geweiht ist? Diesem Ägypten? Was ist dein persönliches Ägypten? Ist es Respektlosigkeit gegenüber deinen Eltern? Unvergebung in deinem Herzen gegen einen alten Bekannten? Die verbotene Lust nach einer bestimmten Person oder Sache? Das Streben nach Besitz? Schau dir an, was für ein Gericht über die kommt, die solche Sachen tun oder mögen. Die noch in Ägypten sind. Wir befinden uns heute tatsächlich in der dunkelsten Stunde. Es ist kurz vor Mitternacht. Und Gott sagt zu dir, solange es heute heißt, solange du noch die Möglichkeit hast, auf mein Wort zu hören, kehre um zu mir. Bleibe bei mir. Schau auf mich. Ich liebe dich. Ich rette dich. Ich helfe dir. Es lohnt sich wirklich, diesem treuen und wahrhaftigen Gott zu glauben. Ich bete, dass wir wie Moses und das wahre Israel diesen verborgenen Schatz im Acker erkennen und die flüchtigen und hohlen Versprechen dieses Lebens durchschauen können. Uns nicht danach sehnen, in Ägypten zu bleiben, nach Sodom und Gomorra zurückzuschauen. Was würde uns hier anderes bleiben als Zerstörung? Plagen und Leid, sonst nichts, sobald das wahre Leben offenbart werden wird. Es ist das bessere Leben, das dürfen wir glauben, auch wenn es oft nicht danach aussieht. Aber Gott wird uns am Ende überreich belohnen. Uns, die wir seinen Erstgeborenen erkannt haben und in ihm geblieben sind, ausgeharrt haben, ihm gedient haben, ihm gehorcht haben. Lasst uns am Ende zusammen auf der richtigen Seite stehen. O großer Herr, ich danke dir so sehr für dein Wort heute. Gepriesen ist dein Name, o Herr, du bist wirklich groß in der Welt und du hast mächtige Taten schon getan, die uns erschaudern lassen, die deine große Macht zeigen, deine Herrlichkeit. O Herr, und ich bete, dass wir verstehen, dass unser Kampf sinnlos ist gegen dich, dass alles, was nicht zu dir gehört, niedergerissen wird und dass du wunderbar und herrlich bist. Ich bete, dass wir das sehen. Ich bete, dass wir uns auf deine Seite stellen, Herr, denn wenn wir auf deiner Seite stehen, wer kann gegen uns sein? Du, der doch seinen eingeborenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Amen.